Es ist Mittwoch, der 27. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Er ist Journalist und Moderator. Er ist gleichermaßen interessiert an Popkultur und Politik. Er macht den perfekten Spagat zwischen seriösem Qualitätsjournalismus mit öffentlich-rechtlichem Gütesiegel und genial unterhaltsamem Boulevard-Trash. Er berichtet und schreibt über Rassismus, Musik, Religion und Menschen. Das habe ich deshalb so frei vorgetragen, weil ich es einfach direkt von seiner Homepage genommen habe. Ich begrüße den Mann von der kanakischen Welle vom Auslandsjournal. Hallo Malcolm Ohanwe, ich grüße dich.
Hallo, diese Biografie ist gleich die ist so 3 Jahre oder 4 Jahre alt und sich auf jeden Fall aktualisieren, aber ich finde es immer noch ganz cool. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Ich mache ja den Podcast Sack Reis, was geht dich die Welt an, vom Dustin, der ist auch immer ganz wichtig, genau.
Ja. Genau, du bist ja gerade in San Francisco. Richtig. Jetzt weiß ich ja, dass du ein Mensch bist, der Party zugeneigt ist. Warum hast du denn nicht noch einen Abstecher nach Palm Springs, nach Coachella gemacht? Hättest du für das Auslandsjournal doch einreichen können. Leute, es ist wichtig, die Menschen müssen erfahren, was da los ist.
Also ich bin ja Reporter für das Format Trending und nicht vom alteingesessenen Auslandsjournal, das ist so ein YouTube-Ableger. Mhm. Und da müsste es ja eine längere Reportage sein und ich glaube Coachella für so einen kurzen Bericht, so locker ist öffentlich-rechtliches Geld dann auch nicht, dass man dann die Leute da einfach so hinschickt. Nö, wir sind sehr sparsam und tatsächlich, ja, ich habe mir das auch gedacht, aber das ist auch gar nicht so nah, man stellt sich das so vor, ist ja alles in der Westküste, aber es ist mit dem Auto schon nochmal 5-6 Stunden, also das ist wie wenn man sagt, ja, bist ja schon in Berlin, kannst doch noch mal schnell nach Augsburg oder so düsen oder nach München. Also so easy breezy ist das auch nicht. Und ich bin hier tatsächlich für ein Filmfestival. Eine Freundin von mir, Coco Tegelesa Musebeni, hat einen Film, der hier läuft und ich habe den übersetzt. Ah, cool. Ich bin nämlich auch Übersetzer und habe die Untertitel gemacht, genau.
Okay, dann übersetz mir gleich mal die Sprache des russischen Zaren.
Die Schlagzeile des Tages.
Russland stellt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ein, das berichtet die Berliner Zeitung. Russland liefert kein Gas mehr an Polen und Bulgarien. Begründet wird dies damit, dass die Länder nicht in Rubel zahlen wollen. Ja, das ist so, dass ab dem heutigen Mittwoch keine Lieferung mehr an Polen erfolgen soll. Das teilte der polnische Erdgaskonzern PGNiG am Dienstag in Warschau mit. Man sei durch den russischen Erdgaskonzern Gazprom informiert worden. Das hat natürlich zum einen eben mit der Zahlung zu tun, aber das hat natürlich zum anderen auch damit zu tun, das ist jetzt meine Spekulation, aber so kühn ist die nicht, dass Polen und auch Bulgarien natürlich mit zu den vordersten Ländern gehören, die Putin sehr kritisch sehen, sehr kritisiert haben, auch Waffen liefern. Und das schließt ja bis zu einem gewissen Grad auch Deutschland ein. Das bedeutet doch jetzt für uns, wir verfolgen den Wetterbericht jetzt sehr genau, dass es also bitte nicht mehr einstellig werden möge, ansonsten auch schon mal Daunenjacke an und vielleicht, weiß ich nicht, den Lego an liebende Hände abgeben. Das ist ja schon, also da wird es einem ja schon ein bisschen anders, oder?
Ich stelle mir die Frage, was können Polen und Bulgarien jetzt im Gegenzug machen? Also was braucht denn Russland von Polen und Bulgarien, wenn denen so der Ölhahn abgedreht wird? Ich finde das immer wieder interessant auch zu sehen, wie am Ende dann in solchen Situationen doch total viel möglich ist. Mhm. Also man kann total viele Gelder freischalten, man kann auf einmal doch Dinge umentscheiden. Und dann stelle ich mir die Frage, warum es immer zu den schlimmsten Krisensituationen kommen muss, um agil zu sein, um Dinge wirklich umzusetzen. Ja, ja. Aber ja, ich hoffe, es wird ein warmer, Global Warming muss uns jetzt helfen. Ja. Das ist doch vielleicht eines der Vorteile, dass wir einen Klimawandel haben, dass wir jetzt nicht mehr von Gas und Erdöl von Russland abhängig sind.
Du meinst, wie die Dinge immer alle so zusammenhängen, ne? Ja. Die eine Krise, so ein bisschen so wie Corona uns damals vor Trump bewahrt hat, in der entscheidenden Wahlphase. So ist es jetzt so, dass der Klimawandel uns möglicherweise resistenter macht gegen die Politik von Putin. Das ist zumindest mal eine Theorie, die mich vielleicht heute Nacht gut schlafen lässt. Der Klimawandel muss, für irgendwas muss der Klimawandel ja auch gut sein.
Das ist ganz einfache Grundschulmathematik. Negativ und negativ ist positiv.
Oh, sehr gut.
Two wrongs make a right.
Mathematiker ist er auch noch. Es ist übrigens so, dass Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, gesagt hat, dass es wohl sehr gut gelingen kann, den russischen bzw. den Anteil an russischem Öl noch bis Ende des Jahres quasi auf null zu senken. Also ich zitiere gerne mal NTV. Deutschland ist nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt für einen Stopp russischer Öllieferungen gerüstet. Heute kann ich sagen, dass ein Embargo handhabbar für Deutschland geworden ist. Das sagte er nach einem Treffen mit seiner polnischen Kollegin Anna Moskwa in Warschau. Der Anteil russischen Öls liege nur noch bei etwa 12%. Es ging sowieso relativ schnell, dass die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl, die ist zuvor schon von 35% auf 25% gesunken und jetzt ist es bereits bei 12%. Also bis Jahresende will man dann unabhängig sein vom Öl und das ist ja ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Das heißt, wenn es sein muss, dann geht es plötzlich. Das schließt aber natürlich das Gas noch nicht ein, was vermutlich nicht ganz so schnell gehen wird.
Erstens das und dann ist natürlich, also ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt und total viel von dem Rohöl kommt auch aus Kasachstan zum Beispiel, was ja auch ein autoritäres Regime ist. Und dann ist ja natürlich auch die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf, ab wann ist ein Staat dann moralisch in Ordnung genug, wie lange wartet man, wie schlimm muss es werden, dass man das Öl doch nicht mehr nimmt. Ja. Also das ist nämlich natürlich auch interessant, dass jetzt, wo es akut brennt, dann ist es alles schnell, schnell, Russland ist doof. Aber also es ist ja ein grundsätzliches, strukturelles Problem und davor hat man ja das russische Öl auch gerne genommen. Also
dass Russland doof ist, das haben wir natürlich vorher auch schon gespürt und haben wir natürlich belebt bekommen. Aber du hast natürlich recht, es geht dann jetzt plötzlich sehr zügig. Das ist übrigens der einzig richtige Satz im Interview von Gerhard Schröder mit der New York Times, der sich öffentlich wundert und sagt, dass jetzt alle plötzlich Russland nicht mehr haben wollen. Er sagt, die haben 30 Jahre lang alle mitgemacht. Da zumindest hat er natürlich einen Punkt.
Ja, da hat er den Punkt.
Blattgold.
NATO-Treffen in Ramstein. Lambrecht, können Ukraine schnell helfen? Das zitiert das ZDF. Verteidigungsministerin Lambrecht ist überzeugt, der Ukraine mit der Lieferung von Gepard-Panzern schnell zu helfen. Für weitere Unterstützung stehe die Bundesregierung bereit. Ja, sie hat gesagt, Deutschland hat seit Kriegsbeginn die Ukraine mit Waffen und vielen anderen Mitteln unterstützt. Das sagte sie am Rande eines NATO-Treffens auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein, den sie übrigens in einem Internetpost mit 2M geschrieben hat, sowie die Band Rammstein. Also fand ich auch bemerkenswert. Vielleicht ist sie einfach Fan oder so. Aber man merkte schon, sie ist sehr, sehr stolz. Allein sie kann auch nicht genau sagen, wie schnell das jetzt alles geht. Also mit den Gepard-Panzern, dann mit der Ausbildung. Das ist wohl Sache der Industrie, dann die Ukrainer und Ukrainerinnen entsprechend auszubilden an den Panzern. Und dann ist halt die Frage, wer liefert die Munition, wer liefert die Ersatzteile. Demnächst soll es dann wohl auch noch 88 Panzer des Typs Leopard 1A5 geben, die in die Ukraine kommen. Dann 100 Marder-Panzer, 100 Panzerhaubitzen ist auch so ein sensationelles Wort, finde ich. Es ist so dermaßen old-fashioned. Man hat immer das Gefühl, da kommt gleich einer mit so einer Kaiser Wilhelm, mit so einem Helm oder so an. Hast du dir schon alle Typen drauf geschafft? Marder, Gepard, Leopard, Malcolm?
Nein, ich finde das mega faszinierend. Ich gucke mir das jetzt gerade an. Ich hoffe für Verteidigungsministerin Lambrecht, dass wenn Elon Musk Twitter übernimmt, dass er den Editier-Button dann einfügt. Dann so. Kann sie Rammstein korrigieren und das M entfernen. Dann passiert ihr sowas nicht mehr. Nee, ich finde das ja auch interessant. Mit solchen Krisen fängt man ja dann auch genau an, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, wie es als Corona begann. Und auf einmal wusste jeder, was Aerosole sind. Und jetzt beschäftigen wir uns mit Panzertypen.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein schöner Kollateraleffekt von solchen Sachen, dass man irgendwie auf einmal informierter und versierter ist in Dingen, wo sich wahrscheinlich die ganzen Kriegsnerds die ganze Zeit dachten, hä, das hat mich schon immer interessiert, warum wollt ihr jetzt auf einmal alle mitreden? Das war mein Lieblingsthema seit Jahren und jetzt wollt ihr hier da reinreden.
Das finde ich so faszinierend, weil Panzer, das war bis vor kurzem, waren Panzer eigentlich im Grunde genommen nur so Modellbausätze für irgendwelche Weirdos, die beworben wurden im Werbefernsehen, im Sportfernsehen. Und plötzlich kann jetzt irgendwie natürlich Toni Hofreiter, ne, Mord der Panzer, Toni, kann jetzt alle Modelle runterrattern. Ich finde es ja fast ein bisschen, ich meine, wir reden hier von Panzern, ja, schweres Gerät und die Dinger heißen Marder oder warum nicht gleich Frettchen oder Meerschweinchen? Die Dinger müssen doch irgendwie Tiger King heißen oder Black Panther oder was weiß ich oder König der Löwen oder so. Ne, warum denn Marder? Das ist doch also jämmerlich. Ne?
Ja, nennen sie doch gleich Zahlen. Hamster. Panzer 3005X oder sowas. Das klingt so Terminator-mäßig.
Ja, so iPhone-mäßig, ja.
Aber das wahrscheinlich, guck mal, da sind wir wieder die Laien und die richtigen Panzerexperten wissen wahrscheinlich genau, warum die so heißen. Das ist wahrscheinlich historisch bedingt und ja, hat irgendwas mit der Physiognomie dieser Tiere zu tun und so. Vermutlich. Deswegen ja, ist da bestimmt eine Sinnhaftigkeit dahinter dieser ja, Panzertypografie.
Jetzt ist es ja so, dass also Rheinmetall zum Beispiel, deren Angebot zur Lieferung der Leopardpanzer beinhaltet auch deren Instandsetzung und die Ausbildung an den Panzern, die zeitnah beginnen würde und 8 Wochen dauert, so zitiere ich nur. Eine erste Tranche der Leopardpanzer könnte schon in 6 bis 8 Wochen geliefert werden. 66 Panzer würden dann bis Ende 2023 geliefert. Das ist natürlich alles sehr nett, aber wir stellen da natürlich auch jetzt schon fest, dass das auch ganz schön lange hin ist und wenn die Ukraine eines nicht hat, dann ist es Zeit. Also die einerseits die Ankündigung, Panzer zu liefern, das Vorhaben, das Freigeben, das ist alles gut und schön, aber das, was man immer wieder hört an Kritik an Deutschland, ist natürlich vor allen Dingen diese unglaubliche Behäbigkeit, diese vielen Prüfungsverfahren, diese sorgfältige Prüfung und auch, das wird ja auch an Christine Lambrecht kritisiert, diese Geheimnistuerei, was genau es denn gibt. Und sie benutzt das dann immer so, als sei es eine Methodik, in der man sich auch nicht in die Karten schauen lassen will. Aber manchmal hat man halt einfach das Gefühl, das, was sie da an Karten hat, das ist dann aber auch kaum besser als eine 4 und eine 7. Und das macht es halt insgesamt immer so ein bisschen schwierig.
In welchem Spiel jetzt? Bei Neuner oder Mau Mau oder Poker?
Schon beim Poker, beim Panzerpoker.
Beim Poker. Ja, nee, die Leute haben keine Zeit. Und das ist ja auch sowieso eine grundsätzliche Diskussion sozusagen, wenn man mit den ukrainischen Menschen spricht. Also ich habe auch einen Podcast gemacht für Sack Reis. Dann haben wir mit einer Ukrainerin gesprochen, die ist natürlich, ja, helft uns, gibt uns alles, wir wollen uns wehren. Mhm. Aber natürlich gibt es ja grundsätzlich auch von vielen Menschen diesen pazifistischen Gedanken, womit sich das natürlich dann beißt, so aufzurüsten. Klar. Und natürlich auch dieses Gefühl, vor allem, das ist ja also schon ein bisschen symbolpolitisch, dicke Panzer anzukündigen, die aber erst in 2 Monaten oder im Juni oder so kommen. Ja. Das heißt, man rüstet verbal auf, man agitiert, man provoziert, aber de facto hilft man akut eigentlich gerade gar nicht. Ob das dann den Menschen in der Ukraine hilft, mit solchen Drohgebärden aufzurüsten, aber dann gar nicht da zu sein, das ist halt dann ist es vielleicht dann eher für einen selbst dann sozusagen sowas anzukündigen. Ich weiß auch gar nicht, ob das strategisch so klug ist. Sollten die nicht eigentlich alle schon ready sein und dann sind die Panzer einfach da, anstatt ja, jetzt der Welt zu sagen, übrigens, in einem Monat könnten vielleicht dicke Panzer kommen. Also ich bin, wie gesagt, auch kein Militärexperte, mhm, aber ich hätte gedacht, wartet doch, bis die bereit sind und dann wie so ein Surprise-Album-Release ist es halt einfach da. Und
du meinst, Olaf Scholz macht den Drake und, ja, und schafft einfach am nächsten Tag, es sind bups, einfach die Dinger da.
Ja.
Ne? Ja, ja.
Ich denke, ja, also, weil so kann ja Russland das alles antizipieren und ja, so ist es eigentlich nur, um zu sagen, guck mal, wir machen was. Es geht ja auch darum zu symbolisieren, ja, wir sind beschäftigt, guck mal, was wir schon da haben, aber wenn es nicht da ist, ja, dann ist halt auch nur Gerede am Ende auch nicht Gold.
Um in der Musik zu bleiben, weil du gerade bei Drake warst, wenn wir jetzt auch mal schauen, wie alt zum Beispiel so Leopardpanzer sind, dann bist du aber weniger bei Drake, sondern eher so bei den Beatles, ja?
Bei Rammstein.
Ja, nee, noch weiter zurück, als der Leopardpanzer gebaut wurde, da hat Olaf Scholz gerade verschämt die Unterwäscheseiten vom Quelle-Katalog studiert zum ersten Mal in seinem Leben. Das ist ja wirklich so, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir jetzt wieder so uralte Kfz in Richtung Osten, das ist so wie nach dem Mauerfall, wo man dann irgendwie, wo Vater den alten Opel Ascona irgendwie nach Karl-Marx-Stadt geschafft hat. Die Dinger sind halt einfach auch wirklich alt. Will sagen, die Lieferung eines Panzers allein reicht ja auch gar nicht. Du brauchst ja wirklich Ersatzteile und Leute, die damit auch umgehen können. Wenn da mal so eine Panzerkette abspringt, Mickey, stehst du da. Ne?
Was sagst du denn da? Willst du dann das hier mit so chemischen Waffen oder mit so digitaler Kriegsführung oder wenn das alles zu old ist, muss, also wie soll
ich
denn
ich bin
dann
nur erstaunt, was das für ein altes, also es gibt ja auch den Leopard 2, ne? Es gibt ja, ja, auch ein moderneres Gerät. So, das ist also für mich immer so überraschend, dass man dann denen die alten Dinger dahin schiebt. Das wird schon seinen Sinn haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie die jetzt nicht nur dahin schicken, um sie hier vom Hof zu kriegen, so mittels Abwrackprämie. Aber also, das ist
man halt muss ja auch so Abstufungen echt, machen. Ukraine ist ja halt auch nicht NATO, ist auch nicht EU. Wahrscheinlich so, ist das so das B-Programm. Das ist nicht die Deluxe-Mitgliedschaft, weißt du, ja, das ist Europa Plus. Aber im Kern Europa wahrscheinlich, wenn es jetzt Polen gewesen wäre, dann hätten die den Leopard 2 bekommen, aber nicht den neuen Leopard.
Okay, dann wollen wir mal. Wir warten einfach mal ab, was der ukrainische Botschafter sagt, wenn er die Dinger geprüft hat. Dann werden wir ein entsprechendes Feedback,
stimmt,
werden wir schon bekommen.
Stimmt, dann wird sich ja wieder darüber echauffiert, dass der so undankbar ist.
Genau, exakt. Exakt, ne? Exakt. Es regnet ihnen zwar Bomben auf den Kopf, aber man wird ja wohl mal höflich bitte sagen können, ne? Ja.
Entzauberte Scheinriesen.
Der Untergang war eine Demütigung. Das berichtet der Tagesspiegel über Wladimir Putin. Putin war offenbar verhandlungsbereit, doch dann kam das Moskwa-Debakel. Der Verlust des Kampfschiffes soll Russlands Staatschef erzürnt haben. Insidern zufolge habe er danach sein Kriegsziel in der Ukraine neu ausgerichtet. Das berichtet die Financial Times. Das finde ich schon ganz interessant. Deswegen wollte ich das nochmal kurz hier aufgenommen haben, was der Tagesspiegel da zitiert. Das ist wohl Ende März, als in der Türkei ja zu, ich zitiere diesen Begriff jetzt mal, Friedensverhandlungen kam, dass Putin wohl wirklich an einem Punkt gewesen sein soll, dass er ernsthaft zu Friedensverhandlungen bereit gewesen sein soll. Aber dann passierte es ja, dass sie ihm die Moskwa versenkt haben, dieses wunderbare Kriegsschiff. Und das muss ihn so angepisst haben, dass er gesagt hat, nee, jetzt mache ich weiter. Was auch wieder mal ein Beleg dafür ist, mit welch, und das benutze ich jetzt an dieser Stelle, weil es wirklich gut passt, mit welch toxischer Männlichkeit hier agiert wird, dass also man ihm wirklich so wie das Lieblingsförmchen sein Kriegsschiff kaputt gemacht hat und er sagt, nee, jetzt muss aber nochmal was passieren, sonst gehe ich ja hier komplett als der Depp raus. Und wir wissen ja, bis zum 9. Mai, bis zum Tag der Befreiung, des Sieges der Russen, will er natürlich Ergebnisse präsentieren. Und da passt natürlich das Versenken der Moskwa schon mal gar nicht rein.
Ja, wenn wir jetzt schon so bei toxischer Männlichkeit sind und so Ferndiagnosen, ich habe mich in letzter Zeit so voll viel mit so Narzissmus auseinandergesetzt.
Ja.
Und das kann ja sein, also was ich gelernt habe, ist, dass Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, sofern Putin die jetzt hätte, aber es gibt viele PsychologInnen, die sagen, du kannst gar kein Staatschef sein, ohne Narzisst zu sein. Also es ist so Grundvoraussetzung.
Würde man sich sonst auch gar nicht antun, oder?
Richtig.
Also selbst die Friedliebenderen würden es nicht machen, ja.
Genau, die behaupten das übrigens auch für Menschen wie wir, die in den Medien arbeiten, so, das ist so Grundvoraussetzung.
Ach, hör auf, also versuch mir mal irgendein Merkmal des Narzissmus zu
Genau, und anscheinend, was NarzisstInnen so an sich haben, ist ein Phänomen, das nennt sich Gaslighting.
Mhm.
Und das bedeutet, dass sie ihre eigene Realität schaffen. Und er ist ja der Auffassung, er ist nicht dafür verantwortlich, dass unschuldige Menschen sterben. Mhm. Und er gewinnt doch eigentlich und alles läuft doch prima. Und wenn Narzissten das oft genug Leuten sagen, dann verunsichern sie das Gegenüber und dann glauben sie wirklich, ach, sind wir vielleicht falsch? Und so ist ja auch dieses ganze Konzept von alternativen Fakten,
ja,
wofür ja Trump und seine Gefolgschaft bekannt geworden ist, ist ja im Grunde genommen eigentlich nur narzisstisches Gaslighting, dass du dann denkst, warte, vielleicht bin ich ja eigentlich falsch. Vielleicht habe ich ja gar nicht richtig recherchiert. Vielleicht stimmt es, dass es alternative Wahrheiten gibt. Und insofern, wenn wir schon toxische Männlichkeit ihm attestieren, fehlt für mich noch irgendwie der Putin als gaslightender Narzisst-Diskurs. Ich glaube, das könnte eventuell da reinspielen, wenn wir uns schon erdreisten, Menschen aus der Ferne irgendwie psychologisch zu analysieren.
Eine perfekte Überleitung.
Das hat mich überrascht.
Nach Musk-Übernahme, Trump will nicht zu Twitter zurück, das berichtet die FAZ. Elon Musk übernimmt Twitter und will den Kurznachrichtendienst von der Börse nehmen. Der frühere US-Präsident Donald Trump will derweil bei seinem eigenen Twitter-Klon Truth Social bleiben. Ja, wir erinnern uns, spektakulär war es. Alle atmeten auf, als Donald Trump bei Twitter gebannt wurde. Das kann jetzt möglicherweise aufgehoben werden, denn der künftige neue Besitzer von Twitter, Elon Musk, ist ja ein Freund der Freedom of Speech und nach allem, was man über Elon Musk weiß, ist er auch bereit, das in der Regel bis zum Äußersten zu treiben und das würde ja folgerichtig inkludieren, dass Donald Trump bei Twitter sich demnächst auch wieder frei äußern könnte, aber der will offensichtlich nicht, weil er sagt, I'm happy with Truth Social, it's going great, it's going fantastic und ich weiß gar nicht, Truth Social, so richtiger Renner ist es ja nicht, aber da sind wir ja wieder bei dem, was du gerade schon gesagt hast. Wenn man nur lange genug erzählt, dass es toll ist, dann glaubt man es möglicherweise auch selbst. Aber nochmal zurück zu dem neuen Besitzer von Twitter. Es hieß irgendwie 44 Milliarden, jetzt habe ich gehört, es hat nur 42 Milliarden gekostet. Dann geht's ja eigentlich wieder, ne? Dann ist eigentlich
Schnapper.
Das ist eigentlich ein Schnapper, Künstlich. Muss man sagen. Ja. Was erwartest du von Twitter jetzt, wenn Elon Musk den Kurznachrichtendienst besitzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das wie so eine echte Black Mirror-Episode.
Mhm.
Also, dass ein Mensch so unglaublich viel Macht hat. Wenn ich mir drüber nachdenke, dass ukrainische Regierende ihn auf Twitter irgendwie geschrieben haben, hey, wir haben kein Internet mehr, mach mal Internet.
Ja.
Und dann macht er so drei Sachen und schaltet irgendwelche Satelliten frei.
Mit deinem Starlink-Satelliten.
Ja, ja, und dann funktioniert es. Ich finde das so unfassbar einfach. Und jetzt gehört ihm einfach ein, also ich meine, auf Twitter entstehen so viele, also so viele Wahlkämpfe und so viele politische Ereignisse sind bestimmt dadurch, was eben auf Twitter passiert.
Ja.
Und wir schauen einfach dabei zu, wie es einem Menschen gehört. Und ja, ich finde das schon ein bisschen gruselig. Und ich stelle mir aufrichtig die Frage, wenn man so viel Macht hat und so viel Geld hat, aber ich denke so, okay, und wann kümmerst du dich jetzt um Welthunger? Und wann kümmerst du dich um die richtigen Probleme? Also wenn du auf Knopfdruck irgendwie den Ukrainern Internet geben kannst, warum gibt es nicht in anderen Staaten schon Internet? Also dann stelle ich mir langsam schon diese Fragen, wo ich mir denke, wenn man so viel Macht hat, dann ist es zu viel verlangt jetzt von solchen Multimilliardären, dass sie jetzt Robin Hoods werden und was Gutes
darf
tun?
Das darf man natürlich verlangen. Und es ist auch, ich glaube, wir sind da einer Meinung, niemand sollte Milliardär sein. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass Einzelpersonen mehr als, wie hatte Bill Gates, hatte doch gesagt, kein Mensch sollte mehr als eine Milliarde haben, ne? Also 999 Millionen ist okay, aber eine Milliarde, das ist wirklich unanständig. Nochmal kurz zurück, weil du sagtest, kann man nicht anderen Ländern Internet geben beispielsweise. Ich würde an dieser Stelle gerne kurz mal den Kollegen Zuckerberg einwerfen, der in Myanmar mittels Internet ein Genozid, also mit vor allen Dingen mit dem gespendeten, gestifteten Facebook dort ein Genozid initiiert hat. Also ob es dann immer so eine gute Idee ist, irgendwo das Internet als Milliardär zu implementieren, das sei mal dahingestellt. Aber du hast natürlich recht, klar, natürlich könnte man mit dem Geld Gutes tun, aber ich glaube, wir müssen uns einfach an den Gedanken gewöhnen, dass Menschen, die so viel Geld haben, sie haben ja noch nicht mal Lust, Steuern zu zahlen. Das heißt, auch da ist ja der Gedanke dahinter, das Geld, was ich verdiene, das werde ich in gewisser Hinsicht schon steuerähnlich ausgeben, aber ich, der ich so mächtig bin, möchte gefälligst über den Kopf des Staates hinweg entscheiden, wofür ich mein Geld ausgebe. Das heißt, sie wollen Weltenlenker sein, aber sie wollen es halt anders einsetzen, als du und ich uns das vorstellen.
Ja, also ich beim Zuckerberg und Myanmar war das ja auch so, dass es ging ja konkret um die Nutzung von Facebook und was die Facebook-Algorithmen belohnt haben und welche, also genau. Klar, aber es ist ja nicht das Internet an sich. Ich glaube, es ist eine schwierige These zu sagen, wenn manche Kulturen oder Regionen jetzt mehr Internet haben, dass das zu Genoziden führt. Also ich denke, ich bin da schon selbstbewusst, dass ich sage, wenn mehr Menschen Zugang haben und es demokratischer verteilt ist, dass man einfach gutes Netz hat, dass es grundsätzlich eigentlich positive Entwicklungen haben sollte.
Ja.
Das muss halt dann sich nicht beschränken auf ein Netzwerk wie Facebook, was halt auf Hassmeldungen irgendwie drauf abgeht, weil du dann mehr Werbung verkaufen kannst oder einfach mehr Traffic bekommst. Mhm. Aber an sich kann man ja auch dann Elon Musk sagen, ja, gib den Leuten Internet, aber nicht so wie Myanmar.
Ja, ja, klar.
Also wenn er schon Twitter kaufen kann, dann kann er ja auch moralische Fallstricke oder Parameter eingeben. Also ich finde das mega spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch interessant, welche Leute sich jetzt gerade darüber freuen. Also Leute, die ja irgendwie von Meinungsfreiheit sprechen, aber dann ich das Gefühl habe, oft von einer gewissen Richtung. Also nicht Meinungsfreiheit in jede Richtung, sondern Meinungsfreiheit in ein gewisses Spektrum. Ich habe einen Artikel gelesen von Los Angeles Times, wo Black Twitter, das ist so ein Phänomen von so antirassistische Twitter-Personen, dass die Angst haben, dass solche Hashtags wie Black Lives Matter oder MeToo oder dieses ganze feministische oder antirassistische Kram als so verbannt werden könnte. Ich glaube, dass Elon Musk da ansatzweise nicht irgendwas so in der Form angedeutet hat, aber anscheinend das ist das,
was... Ja, das wäre auch genau das Gegenteil von Freedom of Speech.
Genau, absolut. Deswegen, ich weiß es, ich finde es echt, also...
Aber was ich, weil du hast jetzt die eine Seite angerissen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die möglicherweise vielleicht eher dem linken Spektrum angehören, weil du es ja jetzt gerade ja tendenziell erst das rechte Spektrum angerissen hast, die jaulen auf, als würde jetzt mit Elon Musk automatisch alles schlechter werden. Das ist ja noch wirklich überhaupt nicht raus. Zumal ich die Frage stellen möchte, wie viel schlimmer darf es denn noch werden als jetzt? Also was passiert denn, wenn Elon Musk übernimmt, dass der Ton plötzlich schroff wird, dass die Leute in Tribalismen zerfallen? Das ist doch, wie viel schlimmer darf es denn noch sein?
Nee, also das ist totale, also dieses sich darüber aufregen und diese Angst, ich kann das auch nicht nachvollziehen, also weil Washington Post gehört Jeff Bezos, also ich habe letztens eine Kollegin von mir, Alena Jabrin, hat so einen Post geteilt und dann ist mir klar geworden, dass das jetzt auch nichts Neues ist, dass große Medien Multimilliardären gehören.
Exakt.
Und wir haben uns auch schon dran gewöhnt, dass, keine Ahnung, Time von großen Multimilliardären irgendwie finanziert wird. Insofern, ja, man muss da einfach abwarten, aber trotzdem ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Twitter ist halt schon nochmal besonders, weil viele Menschen ihre Informationen daher bekommen, weil wir gemerkt haben, dass viele, Ja, das, weil man, nein, also bei Twitter ist zumindest für Leute, die ja nicht wissen, die solche Branchenartikel nicht lesen, ja, haben sie den Eindruck, das ist roh, das ist ehrlich, das ist direkt, das ist ungefiltert, das ist einfach, das sind die Leute, die dort sprechen. Mhm. Und da kommt einem vielleicht weniger der Gedanke, dass das einer Person gehört. Es ist so wie, ja, wie Facebook, für manche Leute ist vielleicht Twitter das Internet oder für manche Leute ist es wie ein Telefonbuch. Man Klar. geht nicht davon aus, dass es einer Privatperson gehört. Und bei einer großen Zeitung oder so könnte man sich eher vorstellen, dass es ein Verlag oder dass es ein wirtschaftliches Unternehmen dahinter. Und ich glaube, das macht es für viele Laien dann einfach schwierig einzuordnen, dass auch Twitter von einer Person gesteuert wird, die kann 100-mal sagen, es geht um Freedom of Speech, aber am Ende Klar. ist es ein Mensch, der auch Dinge so steuern kann, wie es ihm dann auch passt, wenn er das nicht möchte.
Aber es bleibt, nur um auch diese Echauffierung darüber auch mal wieder ins Bild zu setzen, es bleibt am Ende ein Dienst, bei dem die Leute in erster Linie da sind, um zu labern und ihre Meinung auszutauschen, die mehr oder minder wertvoll ist. Es ist nicht so, als hätte Elon Musk, als sei er jetzt Nestlé und hätte jetzt irgendwie die Menschen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Es bleibt am Ende zunächst einmal nur das vielleicht anders regulierte Recht, in einem weiteren Medium einfach zu labern. So, das bleibt's ja trotzdem. Du kannst ja auch, weil die Leute tun immer so, als sei es jetzt irgendwie, als würde man die plötzlich die Pässe wegnehmen. Du kannst auch einfach wegbleiben. Du kannst auch einfach sagen, pass auf, ich gehe. Das haben ja sowieso viele angekündigt. Die wollen jetzt alle zu diesem Medium Mastodon gehen. Sie werden sowieso, ja, sie, zu True Social. Die kommen sowieso in 3 Wochen alle wieder, wenn sie für jeden Gedanken maximal 4 Likes bekommen, weil da halt insgesamt nur 1200 Leute sind. Natürlich kommen sie alle wieder zurück, weil sie dann doch eben nicht off-Broadway spielen wollen. Das ist halt so. Ist ja auch okay, aber, also am liebsten sind mir ja diejenigen, die ihre Elon Musk kritischen Tweets jetzt dann nochmal screenshotten und dann bei Instagram veröffentlichen, weil Mark Zuckerberg ist ja bekanntermaßen ja ein richtig feiner Kerl.
Was ich cool finde, ist, dass Elon Musk sich dafür ausgesprochen hat, dass er sicherstellen möchte, dass echte Menschen auf Twitter sind, also so eine bessere Form von Authentifizierung.
Und ich natürlich weiß, das Ende für Rattenpisse 69, ne?
Genau, so, ich weiß, viele Leute sind dagegen, weil klar, so Anonymität kann auch für manche Menschen irgendwie so einen Schutz bedeuten, aber ehrlich gesagt finde ich das angenehm. Ich finde das teilweise,
vor allem vor Strafverfolgung.
Ja, also was sich Menschen da erlauben, wie wieder, also Nachstellung, Stalking, ja. Fotomontagen und dann müssen, kann man die nicht, du hast keine Ahnung, ja. wer die sind. Und dann finde ich das besser, wenn es irgendwie nachvollziehbar ist, wer bist du, weil in einem Hotel oder wenn du irgendwo in ein großes Gebäude gehst oder so, ist auch normal, dass man sich ausweist oder dass man kurz sagt, wer man ist. Und ich finde ja. das bei sowas wie Twitter eigentlich nicht uninteressant. Und darauf bin ich gespannt. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass wenn du schon die Eier hast, irgendwie über Leute zu pöbeln, dann macht es auch so, dass nachvollziehbar ist, wer du bist. Dass du dann auch mit den Konsequenzen leben kannst, wenn du strafrechtlich relevante Dinge tust. Und das ist mir dann schon ein bisschen zu sehr. Aber das spricht dann aber auch wieder gegen diesen Freiheitsbegriff. Aber ich weiß nicht. Also ich bin da, bin ich interessiert daran. Und natürlich der Editier-Button. Wobei der ja natürlich auch schwierig ist, Mickey, weil ab wann darfst du es noch bearbeiten? Mhm. Wenn du schon 10.000 Likes und Retweets hast und dann deinen Post bearbeitest, ja, ja. dann macht jemand einen Screenshot ja. davon, wie du den Post geliked hast, dann verlierst du deinen Job beim WDR als Quarks-Moderatorin ja. und dann musst du jetzt beweisen, naja, aber das habe ich geliked, bevor der den Post editiert hat und ich habe ja auch meinen Like schon entfernt. Also das wird ja absurd, wenn das so
ist. Aber Malcolm, geht. Dazu möchte ich nur 2 Dinge sagen. Zum einen, welcher User bei Twitter wäre denn so missgünstig, dass er so mit anderen umgehen würde? Und Nummer 2, Malcolm, du und ich, wir hatten doch wohl noch niemals Probleme bei Twitter oder in sozialen Netzwerken mit irgendwelchen verunglückten Formulierungen. Also wir sind da doch wirklich völlig frei, ne? Möchte ich mal sagen.
Genau, wir beide müssen uns gar keine Sorgen machen, denn wir bewegen uns shitstormfrei durch diese Welt. Wir machen uns Sorgen altruistisch für andere Menschen, was denen dann passiert, wenn sie die falschen Dinge liken.
Unterm Radar.
Westafrika, Tote bei Anschlägen in Mali und Burkina Faso, das berichtet die Deutsche Welle. Bei konzertierten Angriffen auf 3 Militärstützpunkte in Mali sind nach Angaben der Armee 6 Soldaten getötet worden. Im benachbarten Burkina Faso habe es einen Anschlag mit etwa 10 Toten gegeben. Nach Angaben der malischen Armee setzten Selbstmordattentäter in Sévaré, Bapo und Niono mit Sprengsätzen beladene Fahrzeuge ein. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Militärkreisen erfuhr, bat die Armee die UN-Mission MINUSMA um Unterstützung zur Sicherung des Stützpunkts Sévaré. Diesen Namen habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Und du kannst mir wahrscheinlich am ehesten sagen, was genau dort gerade in Mali und Burkina Faso überhaupt passiert. Denn das ist halt ja etwas, von dem wir in Deutschland immer relativ selten erfahren. Wir wissen, dass die Franzosen mittlerweile gesagt haben, wir gehen da raus. Und die Bundeswehr ist noch dort. Und was genau machen die da eigentlich?
Also es gibt bis zu 1450 deutsche SoldatInnen, die gerade in Mali im Einsatz sind. Das ist der größte Militäreinsatz von Deutschland. Und die sind hauptsächlich in den Städten Gao und Bamako.
Bamako ist die Hauptstadt von Mali, ne? Oder?
Bamako ist die Hauptstadt von Mali. Ja. Und all diese Städte gehen immer, es gibt den Fluss Niger und da gibt es Städte und der Rest ist eigentlich sehr, also es ist ein riesiges Land, es ist doppelt so groß wie Frankreich, aber nur Wüste fast und es hat auch nicht so eine große Bevölkerung. Und das offizielle Ziel von der deutschen Regierung ist es, die malische Armee auszubilden und zu stärken. Gegen wen? Gegen den islamistischen Terror. Mhm. Und woher kommt dieser islamistische Terror? Mali, also es ist ja nicht so wie in Europa, dass es in Westafrika Nationalstaaten gibt. Also eine Nation oder ein Volk ist dominant in einem Staat. Also in Deutschland ist es das sogenannte deutsche Volk oder die deutsche Ethnie. Mhm. Die ist jetzt einfach durch die Staatsbürgerschaft definiert, aber damals wurde sie anders definiert. Und ja, in Westafrika gibt es solche Staaten nicht. Ja. Da gibt es multiethnische Staaten mit willkürlichen Grenzen, die wurden durch Kolonialverbrecher gezogen. Und in Mali waren das eben Franzosen. Und die haben einfach basically mit dem Lineal gesagt, das ist jetzt Mali, haben diesen Namen da etabliert, der auf einem historischen Königreich basiert. Aber es gibt dutzende ethnische Gruppen dort. Und jetzt, woher kommt dieser islamistische Terror? Mhm. Im Norden von Mali gibt es eine Gruppe, die nennt sich, das sind die Tuareg, die sind ein bisschen heller als der Rest der malischen Bevölkerung. Und die haben sich in der Regierung von Mali, in diesem Staat, der von Frankreich so in den Grenzen gesetzt wurde, nicht gesehen gefühlt. Sie hatten das Gefühl, wir sind nicht drin, wir können nicht mitsprechen, wir haben keinen Bock darauf. Also haben die eine rebellische Bewegung ins Leben gerufen und wollten ihren eigenen Staat. Und das haben Islamisten für sich missbraucht und sich denen angeschlossen. Das ist ganz oft so bei islamistischen Gruppen. Mhm. Also sie benutzen ehrbare Ziele, antikolonial, antiimperialistisch, sind aber eigentlich nur Terrorgruppen, die Menschen umbringen und eigene Interessen haben. Ja. Die haben sich dem angeschlossen, das Ganze ist eskaliert, Mali konnte das nicht mehr aushalten, haben die bei dem Kolonialpapa Frankreich angerufen und gesagt, ey, das ist jetzt gerade too much. Und deswegen heißt Frankreich mit Deutschland und anderen Staaten dahin gekommen. Aber offenkundig sind die halt überhaupt nicht erfolgreich. Die kriegen das gar nicht hin. Die malische Bevölkerung hasst Frankreich. Die meisten von denen wollen, dass sie auch wieder weggehen, sind die auch wieder gegangen. Und im Grunde genommen, ähnlich wie in Afghanistan, haben sie auch keine richtigen
Afghanistan
Erfolge
2.0, oder?
Ja,
nein, also, das klingt doch, ja.
Ja, also es hat eigentlich kaum etwas gebracht. Es gibt immer noch dieselben Probleme. Die malische Regierung ist nicht so selbst, wurde nicht selbst ermächtigt. Es ist auch kein, also irgendwas läuft da gehörig schief, irgendwie klappt das einfach nicht und die sind da jetzt auch sehr lange da und da ist halt ein wachsender Unmut einfach, weil es ist eigentlich kein nachhaltiges Lösen, sondern einfach nur so ein gerade so stabil halten, dass es nicht eskaliert. Mhm. Und im Grunde genommen ist ja auch so, das offizielle Ziel ist, der malischen Regierung zur Selbsthilfe helfen, aber eigentlich geht es halt auch darum, einfach nur Flüchtlinge zu stoppen, weil man halt keinen Bock, dass die ganzen Menschen von dort, die nicht so gut gebildet sind, die nicht zu unserem Kulturkreis gehören, die auch einfach keinen Aufenthaltsstatus haben, dann alle massenweise in Europa landen, also Fluchtursachen bekämpfen. Mhm. Das ist ja dann auch immer das Interesse. Und das beißt sich dann manchmal vielleicht, dieses akute Flüchtlinge kämpfen mit tatsächlich nachhaltig den malischen Menschen und der malischen Regierung zu helfen.
Wir hatten uns ja mal für ein Westafrika-Special verabredet. Das werden wir auch noch machen und wir stellen an dieser Stelle fest, dass das in so einem kurzen Abriss eigentlich nicht wirklich zu erörtern ist. Aber weil wir heute eine reguläre Folge haben, müssen wir jetzt von Westafrika nochmal zu ausgesprochen teutonischen Belangen zurück. Du warst ja schon ganz, du hast die Leitkultur hast du ja schon ganz kurz angerissen, auch wenn du den Begriff nicht genannt hast. Deswegen fliegen wir da jetzt nochmal ganz kurz hin.
Die gute Tat des Tages.
Findet die Wiesn statt? Münchens Oberbürgermeister setzt beim Oktoberfest auf den Rat von Karl Lauterbach. Das zitiert der Fokus. Wird es im September nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder ortshaft ist heißen? Diese Frage will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter noch Ende dieser Woche beantworten. Davor möchte er sich allerdings laut Medienbericht Rat bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach einholen. Ja, dieses Seppel-Coachella, das ist ja immer so ab Mitte September, wenn ich mich nicht irre, so bis zum 5. Oktober. Oktober geht's, glaube ich. Und jetzt ist es ja so, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, schauen Sie, es geht um Bayern, dass er ja schon sich für die Wiesen ausgesprochen hat. Da haben die Ersten natürlich schon ausgeatmet. Jetzt ist aber so, dass Münchens Oberbürgermeister halt eben noch Karl Lauterbach zu Rate ziehen möchte. Ich weiß nicht, ob er sich deshalb zu Lanz einladen muss oder ob er ihn auch so kriegt. Der erste Tipp ist natürlich von Lauterbach, also wenn Sie das Salz von der Brezel kratzen, dann könnte ich eventuell mal Go geben, aber so, also du bist ja Münchner, du bist ja ein richtiger Bayer, da bist du natürlich für mich perfekt, mir deine Expertise zu geben, inwieweit es auch für die Volksgesundheit, für das Seelenheil der Münchner vonnöten ist, jetzt endlich wieder auf die Wiesen zu dürfen.
Nee, deswegen ist es von unserem Bürgermeister Dieter Reiter strategisch sehr intelligent, jetzt kundzutun, dass er natürlich Karl Lauterbach fragt.
Natürlich.
Das bedeutet, wenn es nämlich scheitert, dann ist der Karl Lauterbach schuld und nicht Dieter Reiter. Ja. Weil für uns ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Ich bin geboren und aufgewachsen in München. Das ist für uns wie die fünfte Jahreszeit. Wir sind dann endlich mal kosmopolitisch. Mhm. Wenn das Oktoberfest ist, dann sind wir eine Weltstadt. Das ist das
größte Dixi-Klo Europas.
Nee, aber es ist, glaube ich, schwierig, Leuten das zu erklären. Ich war letztens in Berlin unterwegs und habe so von der Ferne Blasmusik gehört.
Ja.
Und das hat was gemacht mit meinem Herzen. Also ich habe auf jeden Fall Oktoberfestentzug. Ich vermisse diesen Geruch, diese Autoscooterstimme. Ich vermisse meine Lederhose anzuziehen. Insofern ist es schon sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich merke auch so, die Münchner, wir sind einfach unausgeglichen.
Okay.
Wir brauchen das einfach. Das ist einfach wichtig. Das ist so ein Reset. Ganz viele Freundschaften bestimmen sich da nochmal neu. Triffst du die, lädst du die Person zur Wiesn ein oder nicht? Und insofern ist das schon monumental auch für uns.
In die Box dann?
Naja, weil, guck mal, wenn Oktoberfest ist, dann suchst du dir aus, mit wem triffst du dich dort und mit wem nicht. Mhm. Und die Leute, mit denen du nicht aufs Oktoberfest gegangen bist, da musst du nochmal evaluieren, warum zum Beispiel nicht. Und du machst
das
ja besondere
Erfahrungen. Das ist interessant,
meine
Tochter ist 6, die hat das mit Kindergeburtstagen jetzt gerade immer.
Ja.
Wer gibt, also die Box im Oktoberfest ist im Grunde genommen das Äquivalent zum Kindergeburtstag. Also kommen da jetzt Liana mit oder...
Richtig, das ist Kleine, der aktuelle Stand. Ja. Hast du es in den Recall geschafft? Bist du dieses Jahr auch auf meiner Wiesenliste oder nicht? Und insofern ist das halt auch... Und es ist ein guter Aufhänger, wenn du zum Beispiel manche Freundschaften eigentlich fast tot sind oder Bekanntschaften. Mhm. Kannst du auf Wiesen einladen, kann man immer auf blöd.
Ja.
So, und dann kann man noch gucken, geht da noch was oder nicht? Und wenn das dann sogar abgelehnt wird, dann weißt du auch, okay, nicht mal auf die Wiesen kann man sich nochmal treffen, dann will die Person sich auch keine Zeit für dich nehmen. So. Also das ist schon Teil unserer Münchner Identität, würde ich sagen.
Ist ja interessant, weil die Karl Lauterbach hat ja eine gewisse Wandlung vorgenommen. Also er fast so ein bisschen wie bei Elon Musk. Eine Zeit lang war er halt der lustigere Twitterer und als er dann das gesamte Amt übernommen hat, waren die Leute nicht mehr so begeistert. Und jetzt ist er ja, vorher war er ja immer der Mahner und Warner, aber Harvard. Und jetzt ist er ja der Lockerungsminister. Es kann also gut sein, dass er Dieter Reiter sagt, also wenn es nach mir ging, mach lieber 4 Wochen Oktoberfest und also Stage Diven, wo es drin sein. Ich hau 4-5 Watt auf die Schnauze. Also ich freue mich richtig drauf. Das Einzige, was Karl Lauterbach gesagt, mach die Maß nicht so teuer. Das ist, also ich möchte für 4 Euro möchte ich mich besaufen. So, das ist mein Tipp. So, das ist jetzt, ich bin gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Nein, also für mich auch völlig okay. Jetzt letzte Frage, in welches Zelt gehst du dann immer? Wo kann man dich dann treffen? Ist es dann Schottenhamel, Käferzelt? Du bist im Käferzelt, du willst gucken, ob Boris Becker auch kommt, ne? Ob Boris Becker, das wird doch in diesem Jahr bei, ganz kurz, das wird doch in diesem Jahr bei der Bild das Hauptthema. Wenn Boris Becker, der hochverschuldete Boris Becker es wagt, ins Käferzelt Zelt zu gehen, dann wird die Bild-Zeitung aber minutiös ausrechnen, was der Abend gekostet hat. Da kannst du also, steht alles dran. Outfit, Maß, Händel, Sauerkraut.
Das ist eine sehr geile Frage, weil seitdem es keine, also ich merke, dass ich mittlerweile, dass Leute mehr wissen, wer ich bin. Mhm. Und seitdem war ich aber nicht mehr auf dem Oktoberfest. Und das bedeutet, jetzt muss ich mir dreimal überlegen, wo ich hingehe.
Ja.
Weil wie exzessiv möchte ich feiern? Was möchte ich mir erlauben? Wir haben ja von Twitter gesprochen.
Ja.
Also das ist eine total interessante Frage. Das ist richtig, du hast mich jetzt voll erwischt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in diesem Zeitpunkt mit der Position, die ich erfülle als Journalist, so wohlfühlen würde, eigentlich wie damals einfach so aufs Oktoberfest zu gehen.
Ja.
Und da war es mir auch ehrlich gesagt relativ egal. Hauptsache, ich bin früh relativ betrunken.
Sehr gut.
Und du hast coole Leute. heute. Insofern weiß ich gar nicht. Das wird sich zeigen. Mal schauen, ob man mich spottet. Bist du aufs Oktoberfest gehen dieses Jahr?
Ja, ich habe ja im Laufe der letzten Jahre eine wirklich immer größer wachsende Zuneigung zu München entwickelt. Deswegen halte ich es gar nicht mehr für ausgeschlossen. Ich bin wahrscheinlich dann so eher so Typ Eude Wiesen, weißt du, so da draußen
ja,
sitzen, sich so ein bisschen die Leute angucken und nicht diese scheiß Musik da hören, weil die finde ich natürlich unerträglich. Aber so da draußen sitzen mit ein, zwei netten Leuten Bier trinken, klar, das kann ich ja in anderen Städten auch.
Aber das interessiert mich schon, Micky, weil du bist ja jetzt schon länger Person des öffentlichen Lebens. Also würdest du dich wohlfühlen, dich so richtig abzuschießen auf dem Oktoberfest?
Meine geheime Superkraft ist, neben überall Nickerchen machen können, dass ich mich gut besaufen kann, ohne dass man es merkt. Mm. Ich kann relativ betrunken sein und man sieht es nicht so. Ich kann mich ganz gut, ich habe mich dann ganz gut im Griff. Ob das eigentlich so gut ist, weil man ist ja auch auf Wirkungstrinken manchmal aus, das weiß ich nicht, aber man merkt es nicht so. Und ich habe natürlich den Vorteil, man sagt mir ja gerne mal eine gewisse Nähe zu, also optisch, zu Ulrich Mattes nach. Das heißt, sobald ich zwei Bier getrunken habe, kann man einfach sagen, der Ulrich Mattes, der Schauspieler, hatte sich gar nicht im Griff. Ulrich Mattes ist zwar 20 Jahre älter als ich, aber das ist ja nicht seine Schuld. Ja.
Okay, ja, ich weiß gar nicht.
Du musst einfach irgendeinen Look kopieren. Wenn du irgendeinen Look hast, wo du sagst, pass auf, da besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, musst du es einfach so machen. Wenn du merkst, okay, der Abend wird für mich noch kritisch, dann musst du irgendwie nochmal reagieren. Da musst du dann, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber du wirst ja schon deine Tricks und Kniffe haben.
Ich muss mir jetzt so Promis raussuchen und dann so tun, als wäre ich die. Und dann twerk ich auf den Tisch und davor nicht.
Oder? Fantastisch. Ja. Sehr gut. Merkel, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns einfach spätestens, also vis-à-vis sehen wir uns dann auf dem Oktoberfest zum Twerken. Wir sind also zum Twerken verabredet. Und du, ich habe schon ganz andere, ich habe schon Oliver Polak in der U-Bahn geknutscht mit freiem Oberkörper. Also mit dir auf dem Oktoberfest zu twerken, das würde ich mir auch noch zutrauen.
Okay,
und
geil.
Bis dahin würde ich sagen, werden wir uns aber mindestens nochmal zu einem Westafrika-Special hier verabreden. Wir haben ja gesehen, dass das ein Thema ist, das ein bisschen mehr Raum braucht. Ja?
Sehr, sehr gerne. An dieser Stelle möchte ich euch wärmstens noch empfehlen, eine Folge, die wir gemacht haben für Sag Reis, was geht dich die Welt an, in Mali mit einer Person, die lebt in Timbuktu. Da ist die älteste Universität laut vielen Quellen der Welt gewesen. Das ist ein wunderbar interessantes Gespräch über eine Stadt, die wir ja nur aus so Redewendungen kennen. Und da lernt man auch und man versteht auch, was es mit diesem Mali-Konflikt auf sich hat, diese ganzen ethnischen Gruppierungen. Und man lernt auch so ein bisschen was über das Alltagsleben. Und für ZDF Auslandsjournal, was du am Anfang erwähnt hast, habe ich auch eine Reportage in Mali gemacht. Da war ich in Bamako und da war ich ordentlich feiern und tanzen. Aber es ging auch um Corona und Ärzte und ernstes Zeugs.
Okay.
Die kann ich euch auch empfehlen. Deswegen, ja. Das ist bei Micky bestimmt in den Shownotes dann
zu finden. Da kannst du fest von ausgehen. Wir haben ein hervorragendes Team, die werden sich um sowas kümmern. Ja,
wunderbar.
Machen wir gerne. Vielen Dank. Malcolm, ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Passt auf euch auf. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.